Herzlich willkommen zum Westlotto Spielstudio. In jeder Folge hören Sie hier eine Glücksspielpersönlichkeit. Wer das ist, wissen Sie zum Start der Folge genauso wenig wie unser Gastgeber Axel Weber. Aus einer Branchenliste wurde ein Gast ausgewählt. Bringen Sie in Erfahrung, wer das ist. Viel Spaß beim Hören. Und nun, los geht's.
Spielstudio, der Westlotto Glücksspiel-Podcast mit Axel Weber.
Spielstudio, der Westlotto-Podcast mit Axel Weber und das bin ich. Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zur 31. Folge unseres wunderbaren Podcasts aus der Glücksspielbranche. Ja, die Zeit der Glücksspielkongresse ist in diesem Jahr wieder, hat angefangen und das ist natürlich immer in der bestimmten Zeit. Im Frühjahr geht es los. Wir sind zeitlos. Und deswegen habe ich heute einen Gast, eine Gästin, von der ich natürlich noch nicht wieder weiß, wer es ist. Und sie kommt entweder direkt oder indirekt aus den Bereichen Recht, Sport, Politik, Wissenschaft und Wirtschaft. Und irgendwas hat sie mit Westlotto zu tun, irgendwas hat sie mit Glücksspiel zu tun. Oder, na, ich lasse mich einfach überraschen.
Niklas Börger. Unser heutiger Gast ist ein echter Macher, wenn es um Sportgroßveranstaltungen geht. Schon in seiner Jugend hat er Turniere organisiert, angefangen mit einem Tennisturnier in seiner Heimatstadt Münster, später im Team der Ruhr Games. Danach war er als Referatsleiter in der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen für die World University Games 2025 verantwortlich. Seit 2022 ist unser Gast Geschäftsführer der Rhein-Ruhr 2025 FISU Games. Als Kopf hinter dem größten Multisport-Event für Studierende weltweit bringt er internationale Partner, junge Athletinnen und Athleten sowie die sportbegeisterte Region Rhein-Ruhr zusammen. Und das unter dem Motto: Alle spielen mit. Neben seiner Arbeit als Eventmanager gibt er sein Wissen auch weiter. Als Dozent an der Fachhochschule des Mittelstands bereitet er die nächste Generation auf die Herausforderungen im Sport- und Eventmanagement vor. Mit einem Master in Business Administration und jahrelanger Erfahrung in der Organisation von Sportevents weiß er genau, wie man Sport, Jugendkultur und Eventmanagement erfolgreich verknüpft. Willkommen im Westlotto Spielstudio. Niklas Börger, Geschäftsführer und CEO der Rhein-Ruhr 2025 FISU Games GmbH.
Hallo Herr Börger, ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute mein Gast sind.
Hallo Herr Weber, ja, freut mich auch sehr, bei diesem spannenden Format einmal dabei sein zu können.
Ja, großartig. Und vor allen Dingen, als hätte ich es gewusst, habe ich gesagt, naja, manchmal sind es Leute, die direkt aus der Glücksspielbranche kommen, eben in meiner Anmoderation, oder manchmal, die erst in einem zweiten Schritt dazugehören. Sie würde ich jetzt zum zweiten zählen. Und gerade der letzte Satz des Intros war Chef der Rhein-Ruhr 2025 FISU Games. Und ich glaube, dann kam auch noch eine gemeinnützige GmbH dahinter. Das muss aufgeklärt werden, Herr Börger. Was ist das?
Ja, das mache ich sehr gerne. Wir sind die Durchführungsgesellschaft und gleichzeitig auch das Organisationskomitee für die zweitgrößte Sportveranstaltung der Welt. Früher hieß das Ganze Universiade, hat auch schon mal in der Region stattgefunden, in Duisburg 89. Da sind wir kurzfristig eingesprungen und haben das herausragend gemacht. Und jetzt dürfen wir es einmal mit voller Anlaufzeit, mit vollem Sportkalender dann im Sommer hier im Ruhrgebiet und in Berlin durchführen.
Warum ist es in Deutschland?
Es ist in Deutschland, weil Deutschland ja viele Großveranstaltungen umsetzt, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften in verschiedenen Disziplinen und Sportarten. Und wir haben ja seit langem den Traum, auch Olympische Spiele und Paralympische Spiele wieder nach Deutschland zu holen. Und ich glaube, da können wir sehr, sehr gutes Vorstück leisten, wenn im Sommer die Spiele sehr erfolgreich sind, dass die Bevölkerung auch Lust bekommt für die dann größte Sportveranstaltung der Welt. Und von daher hat es ja einen doppelten Zweck. Einmal ein sehr, sehr spannenden sportlichen Sommer zu kreieren und vielleicht auch Vorgeschmack auf Größeres zu liefern.
Aha, ich sehe schon, da spricht der Profi mit sehr klaren Vorstellungen davon, wie man dieses Top-Event vermarkten muss. Fangen wir mal bei Ihnen an, damit wir so ein bisschen ins Plaudern kommen und nicht nur über FISU reden, sondern natürlich, Sie sind mein Gast. Sind Sie Sportwetter?
Ja, das war ich auch lange. Es gehörte für mich immer dazu, zum Wochenende und zur Bundesliga das zu machen. Und ich bin jetzt in den letzten Jahren etwas davon abgekommen. Aber das gehörte für mich tatsächlich seit vielen Jahren immer mit dazu zum Wochenende.
Wie stehen Sie generell zu Sport und Glücksspiel? Also keines der ganz großen Events geht ja ohne Sponsoring. Und Glücksspielsponsoring findet ja im Sport statt. Und trotzdem hat es in vielen Ländern natürlich eine starke regulatorische Einschränkung. Wie sehen Sie das?
Ja, ich bin tatsächlich ausschließlich mit den positiven Eigenschaften in Berührung gekommen, dadurch, dass ich früh Veranstaltungen organisiert habe und auch die Mehrwerte gesehen habe durch die Förderung, die es einfach gab, bin ich da ja sehr positiv vorbelastet, was diesen Bereich angeht. Sehe natürlich auch, dass man in gewisser Weise kritisch draufschauen kann, aber diesen Bereiche, die positiven haben bei mir immer sehr deutlich überwogen und von daher sehe ich das erstmal als ganz große Förderung, als ganz großen, wichtigen Part für den Sport und deswegen sehr, sehr positiv.
Naja, sehen Sie denn nicht, dass Sportveranstaltungen generell vielleicht auch von diesen großen Anbietern okkupiert werden?
Ja, das stimmt in gewisser Hinsicht. Es ist ja auch nicht so, dass es gar keine Regelung dazu gibt. Die Frage ist natürlich auch, ob andere Partnerschaften, die es gibt, unter dem gleichen Regelungen dann auch bewertet werden und ob jedes Werbeversprechen denn auch für Jugendliche, für grundsätzlich die Allgemeinheit einen absoluten Mehrwert hat und auf Veranstaltungen, Sportveranstaltungen auftauchen sollte. Ich glaube, von daher müsste man die Diskussion grundsätzlich immer ein bisschen weiterfassen.
Darf man Sportwetten auf Veranstaltungen der FISU abgeben?
Man darf es nicht. Laut unseres Lizenzgebers haben wir da keine Möglichkeiten, das zu tun. Liegt daran, dass wir aus der Entstehung, aus dem Amateursport ja auch kommen und sich die FISU Games weiterentwickelt haben. Und wie das bei so großen Verbänden ist, dann manchmal die Lizenzen und Regeln dahinter nicht mit der Realität einhergehen. Von daher ist es bei uns nicht möglich. Aber das wird sicherlich in der Zukunft auch nochmal Anpassungsfähigkeiten erfahren.
Herr Berger, die Rhein-Ruhr 2025 Games, also vormals Universiade, Sie haben es eben gesagt, sind eine riesige Veranstaltung, die bislang, auch wenn sich vielleicht schon mal in Duisburg stattgefunden haben, doch eher in Deutschland so ein Schattendasein pflegen. Liegt es daran, dass die deutschen Universitäten weltweit bei so einer Universiade bislang nie eine Rolle spielten oder haben wir dem nie genügend Wert beigemessen? Woran liegt es, dass das in Australien und in den USA so einen ganz anderen Stellenwert hat als hier?
Ja, es liegt gar nicht so sehr an den Erfolgen, weil wir waren jetzt gerade bei den Winterspielen auch wieder sehr, sehr erfolgreich mit 23 Medaillen, sondern es ist tatsächlich der Stellenwert, den die duale Karriere in Deutschland hat, den Hochschulsport in Deutschland hat, die Verbindung auch zwischen Profisport, Leistungssport, der durch den Hochschulsport hervorgebracht wird und eben die wichtige Bedeutung des Breitensports. Ich glaube, diese Symbiose ist in Deutschland bisher noch nicht so gut kommuniziert worden. Sie funktioniert auch nicht grundlegend an allen Hochschulen mit einem ähnlichen System, sondern es ist sehr individuell von Hochschule zu Hochschule unterschiedlich und deswegen hat es diese flächendeckende Bedeutung nicht. Wir hoffen natürlich auch durch so ein großes Schaufenster, in das wir jetzt den Hochschulsport stellen, dass natürlich die Bedeutung nochmal wächst, auch die grundsätzliche Akzeptanz dafür wächst. Wir haben über 60% der Athletinnen und Athleten auch in Paris, waren Akademikerinnen und Akademiker oder streben einen akademischen Abschluss an. Von daher wird das von Jahr zu Jahr mehr und wir hoffen sehr, dass es in Deutschland auch dieses Bewusstsein bei den Hochschulleitungen bekommt, weil es natürlich auch einen großen Effekt auf die Gesellschaft grundsätzlich hat, wenn man nicht nur die Olympischen Spiele anstrebt am Ende.
Was meinen Sie genau mit einem großen Effekt auf die Gesellschaft? Die Förderung des Sports, die bessere Wahrnehmung des Sports oder vielleicht eher den Event?
Nee, alleine schon den reinen Uni-Alltag. Wir haben viele internationale Studierende und Studierende an den Hochschulen und der Sport verbindet und hat da eine ganz klare gesellschaftliche Rolle, die auch super ausführt und in Verbindung mit den Leistungssportlern, die eben auch an den Hochschulen studieren, weil sie eben, wenn sie nicht gerade Fußballer sind, das auch nebenbei machen müssen, um schon für die zweite Karriere vorbereitet zu sein. Ich glaube, das sind Werte, die man an einer Hochschule hat, die es noch stärker zu heben gilt. Und dann kann sich das sehr, sehr gut befruchten. Einmal die Leistungsbereitschaft, die Studierende ja ohnehin haben, die doppelte Leistungsbereitschaft von Leistungssportlern und Studierenden und dann eben den Wert, die verbindende Charakter, verbindendes Element, den man dann durch die Betätigung als Hochschulsportler hat, im ganz einfachen, breiten sportlichen Angebot.
Sie haben eben, oder im Trailer lief die Begrifflichkeit Jugendkultur. Ist FISU so ein Mittelstück zwischen Ausleben von Jugendkultur und auf der anderen Seite knallharter Großveranstaltung des Sports mit TV-Übertragung und entsprechenden Sponsormitteln?
Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass wir diesen Geist im Sommer weiter etablieren können. Also die Professionalisierung schreitet auch da zwar sehr voran, aber wir sprechen hier über Studierende im Alter von 18 bis 25 Jahren und da gehören für uns auch Partys dazu, da gehört der kulturelle Austausch dazu und deswegen wird es ein sehr, sehr buntes Angebot vor allen Dingen geben, dass man neben dem Wettkampf auch touristische Angebote wahrnimmt, gemeinsam feiert, gemeinsam Dinge erlebt. Das macht ja ein Studentenleben letztendlich auch aus. Aber die Professionalisierung geht auch da Schritte voran und ich glaube, es gibt Nationen, die zu uns kommen, die da einen sehr eng getakteten Zeitplan haben und vor allen Dingen viele Sportstätten sehen werden. Aber bei 8.500 wird eine Vielzahl auch hier die ganze Region erleben und viele in den Austausch kommen.
Das ist die Anzahl der Sportler?
Genau, 8.500 Sportlerinnen und Sportler. Darauf mussten wir es am Ende deckeln. Wir hätten noch deutlich mehr aufnehmen können in der Zeit, aber das ist die Menge, die wir dann in den 12 Tagen Wettkampf hier gut unterbringen können.
Welche Sportarten werden denn abgebildet? Das ist ja nicht so groß wie bei den Olympischen Spielen selbst, sondern es sind ausgewählte Sportarten.
Genau, es sind ausgewählte Sportarten. Da sind aber auch 15 Kern-olympische Disziplinen dabei, die also jedes Jahr umgesetzt werden. Und wir hatten die Möglichkeit, 3 Sportarten auszuwählen, die für unser Format passen. Das war einmal 3x3 Basketball und wir haben noch Wheelchair-Basketball hinzugenommen. Also das erste Mal auch bei den Spielen eine Parasportart integriert. Dazu kommt noch Beachvolleyball und aufgrund unserer starken Verankerung in Duisburg die Sportart Rudern.
Ah, wunderbar. 3x3 Basketball, das ist doch, wo die Deutschen ganz überraschende Goldmedaille geholt haben in Paris, oder?
Ja, ganz genau. Als wenn wir es gewusst hätten, dass diese Sportart auch in Deutschland so einen Boom jetzt erleben wird durch die Goldmedaille. Aber den nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Eine der 4 Sportlerinnen kommt ja aus der Region, aus Essen. Also das passt für uns wunderbar. Und auf der Welle reiten wir natürlich auch gerne mit und versuchen viele Menschen darüber auch zu begeistern für unsere Spiele und für die Art und Weise, Sport dann auch zu inszenieren.
Kommen wir nochmal zurück auf die Finanzierung. Die Zeiten für Finanzierung generell sind ja herausfordernd. Das hat sicherlich auch was mit der aktuellen wirtschaftlichen Lage zu tun. Und diese Herausforderungen gelten natürlich auch für den Sport. Die Glücksspielbranche selber ist ja durchaus, ich hatte es vorhin eigentlich schon mal gesagt, Sponsor bei vielen Dingen. Laufen Ihnen die Sponsoren, obwohl es in Anführungsstrichen nur die Universiade ist, genauso hinterher wie bei den Olympischen Spielen? Oder ist das bei Ihnen völlig anders?
Na, es ist durchaus schwieriger, weil die Marke nicht die Bekanntheit hat wie die Olympischen Spiele. Wir haben in vielen, vielen Gesprächen dann immer die Möglichkeit, auch die Mehrwerte zu zeigen. Das braucht natürlich aber immer auch mal ein Zweitgespräch, also den ersten Schritt, den man sich mühsam erkämpfen muss, der dann dazu führt, dass man auch die Mehrwerte sieht. Wir haben, obwohl wir nicht die 5 Ringe haben, haben wir wiederum die Möglichkeit, ganz viel Präsenz zu haben, ganz viele Möglichkeiten, mit den Athletinnen und Athleten in Kontakt zu kommen, auch Reichweiten zu generieren, die man bei den Olympischen Spielen so als Werbepartner nicht bekommt. Und das Format ist grundsätzlich auch anders aufgesetzt. Und deswegen ist es ein recht steiniger Weg. Dazu führt auch, dass die Grundfinanzierung durch Bund und Land zwar sehr, sehr groß ist, aber durch die Anpassung nach Corona und Inflation auch nicht angepasst wurde. Und deswegen steht man immer so in diesem Zwiespalt zwischen den Geldern, die man dringend für die Umsetzung braucht und dem, damit es dann auch richtig schön, richtig bunt wird.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, war das gerade auch ein versteckter Appell, liebe Wirtschaft, da geht noch was, wenn ihr was für den Sport tun wollt und wenn ihr was für die Olympischen Spiele in Nordrhein-Westfalen tun wollt, dann meldet euch doch einfach bei uns, weil wir können noch Geld gebrauchen.
Ja, ganz genau. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, verschiedenste Pakete auch noch mit Partnern zu besetzen. Wir sind da aufgrund der Entwicklung im letzten Jahr, wo wir auch noch Anpassungen am Konzept vorgenommen haben, um einfach noch nachhaltiger, noch effizienter zu sein, auch etwas Zeit im vergangenen Jahr verloren. Und das müssen wir jetzt eben nachholen. Und von daher gibt es die Möglichkeit für Partner, noch Pakete bei uns zu erstellen gemeinsam. Und wie gesagt, die Reichweiten, die wir momentan haben, wir haben 350 Stunden Live-TV und über die 8.500 Athletinnen und Athleten auch viele Medaillengewinner aus Paris dabei. Also ein sehr, sehr attraktives Format, was wir jetzt aber noch mit entsprechender Partnerstruktur auffüllen möchten. Und deswegen gerne das Gespräch mit uns suchen.
Jetzt müssen wir, glaube ich, auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eines mal aufdecken. Niklas Berger und ich, wir kennen uns jetzt nicht besonders gut, sage ich mal, aber wir kennen uns aus einem Gespräch, was wir geführt haben, weil Westlotto eines der Unternehmen gewesen ist in Nordrhein-Westfalen, was sich gedacht hat, da kommt ein riesiges Sportereignis zu uns ins Ruhrgebiet und müssen wir da nicht dabei sein. Und ich glaube, so ziemlich vor einem Jahr ist es gewesen, als ich bei Ihnen gesessen habe und wir darüber geredet haben, was kann denn eigentlich so ein staatlicher Lotterieveranstalter, wie wir es sind, für so eine Großveranstaltung tun. Erinnere ich mich richtig?
Ja, ganz genau. Das ist fast genau ein Jahr jetzt her, als wir gesprochen haben. Und wir sind da sehr froh, dass wir gerade in dem Bereich ehrenamtliches Engagement, Volunteering, was für uns eine ganz wichtige Säule ist, dass wir da über gemeinsame Möglichkeiten gesprochen haben und seit dem Jahr auch viele Gespräche dann gefolgt sind.
Ja, und tatsächlich, ich glaube, das dürfen wir sagen, wir sind Partner geworden und werden das bei der FISO, weil wir von dem Konzept überzeugt sind, dass man eben nicht nur als Unternehmen Geld investiert in Veranstaltungen der Profis mit, und dann meistens ja auch Fußball, nicht? Sondern eben auch in Veranstaltungen, die einen besonderen Charakter haben. Sie haben das eben so ein bisschen rausgearbeitet, weil es geht ja nicht nur um Sportbegeisterte dabei, sondern es geht eben auch um mehr, um Gesellschaft, Jugendkultur sprachen wir schon an, aber auch um ganz andere Zielgruppen.
Genau, also der Sport, vor allem der akademische Sport, stehen im Mittelpunkt, aber für die vielen tausend Besucher, die wir einladen und die jetzt auch schon bereits die ersten Tickets gekauft haben, geht es darum, in den Sommerferien einen sehr, sehr spannenden Tag zu erleben. Mit Sport, mit Kultur, mit Partys, mit der Möglichkeit, auch Dinge in der Region nochmal neu zu entdecken, mit der gesamten Familie. Und da bietet sich die Veranstaltung idealerweise an. Und da passt auch so eine Kooperation aus unserer Sicht sehr, sehr gut, weil wir auch eine Möglichkeit des Partners darstellen können in der Sichtbarkeit, aber auch Verknüpfungen herstellen können, gerade in dem Bereich ehrenamtliches Engagement und Volunteering. Wir haben über 12.000 Volunteers im Einsatz an allen Standorten, die dann das freundliche Gesicht der Spiele bilden werden. Und da glauben wir, dass wir mit der herzlichen, ehrlichen Art hier im Ruhrgebiet doch ein deutliches Zeichen auch setzen können nach Spielen, die in den letzten Jahren vorrangig in Asien stattgefunden haben. Zwar auch hochprofessionell, aber dann doch etwas kühler, als wir das hier umsetzen wollen, weil wir eben viele Zielgruppen ansprechen wollen, um hier eine gute Zeit zu haben.
Ist es für Sie in gewisser Weise ein Gespräch gewesen, wo Sie sagen, nee, das ist ganz üblich, da kommt Westlotto dahin und sagt, ja, wir können uns vorstellen, euch zu unterstützen. Dann berechnet man das auf Marketing-Ebene und sagt, naja, gut, ihr habt zwar viele Stunden TV-Präsenz und so, aber wir sind auch noch regional aktiv. Wir brauchen was anderes, als unser Logo drauf zu kleben. Kommt das häufig vor bei Ihnen?
Das kommt durchaus häufig vor, was nur für uns natürlich auch ein extrem positiver Effekt ist, so wie wir auch die Gespräche geführt haben, dass man sich gemeinsam mit den Dingen annähert, da auch sehr ehrlich mit umgeht, welche Mehrwerte beide reinbringen und welche Mehrwerte man auch in so einer Kooperation sieht. Und so kommt man dann aus unserer Sicht zu einem Konstrukt, was sehr gut funktioniert, was sowohl die Marke, glaube ich, gut präsentiert und reichweitenstark präsentiert und was uns in die Möglichkeit bietet, auch die Botschaften, die damit verknüpft sind, dann auch sehr, sehr selbstbewusst und sehr, sehr umfangreich dann einzusetzen. Also von daher ist es auch klassisch nochmal das einfache Bandensystem, was man einkauft und das klassische Paket, was auch der eine oder andere Partner noch nimmt. Aber Gemeinsam erreicht man sicherlich mehr, so wie wir das auch in den Gesprächen gemeinsam gemacht haben, ein Paket zu identifizieren und gemeinsam auch durch mehrere Gespräche dann zu identifizieren, die dann deutlich über das Thema Reichweite in Verbindung mit der entsprechenden Summe hinausgeht. Und ja, wir haben jetzt über 12.000 freundliche Gesichter, sowohl unserer Marke als auch Westlottos. Und ich glaube, das ist genau das richtige Zeichen, was wir im Sommer setzen können.
Oh ja, das hoffen wir. Für uns war es so, dass es letztendlich ein Stichwort gab, was uns wirklich überzeugt hat, beziehungsweise eine Zahl gab. Sie haben sie jetzt schon ein paar Mal genannt. Sie haben gesagt, es gibt 12.000 Menschen, die dort ehrenamtlich tätig sind. Wirklich ehrenamtlich?
Genau, die sind ehrenamtlich tätig in verschiedenen Konstellationen. Wir haben 48 Einsatzbereiche insgesamt. Wir haben auch nochmal Abstufungen von Langzeitvolunteers, die auch jetzt schon seit einiger Zeit für uns im Einsatz sind in verschiedenen Bereichen. Und das auch durch die komplette Bandbreite des Alters. Also 18 Jahre ist das Einstiegsalter. Also einige Abiturientinnen und Abiturienten sind dabei. Aber unser aktuell ältestes Mitglied in diesem Kreis ist 81 Jahre alt. Und ja, so finden sich wirklich verschiedenste Zielgruppen, verschiedene Altersstrukturen, die dort ehrenamtlich einen Part übernehmen. Und der wird am Ende nicht mit einem T-Shirt und den Erfahrungen während der Veranstaltung honoriert, sondern wir versuchen auch da Möglichkeiten gemeinsam zu gestalten, mit den Hochschulen in Austausch zu kommen, dass diese Tätigkeit auch angerechnet wird fürs Studium. Also dass man wirklich mit mehr nach Hause geht am Ende als mit der reinen Erfahrung und vielleicht dem T-Shirt und der Abschlussparty.
Herr Berger, 12.000 Leute, wo kriegen Sie die her?
Also wir hatten uns das tatsächlich deutlich komplexer vorgestellt, als es am Ende war. Und das liegt daran, dass wir ein sehr internationales Team hier sind, die auch internationale Ansprachen gemacht haben. Also wir haben Volunteers aus über 50 Ländern, aus Neuseeland, aus China dabei. Das heißt, es gibt ein internationales Netzwerk auch an Volunteers, die ganz große Lust haben, nach Deutschland zu kommen. Auch das ist, glaube ich, nochmal ein positives Zeichen. Wenn man viel über Deutschland gerade spricht, hat man immer so einen leichten Negativhang. Aber wir können das überhaupt nicht bestätigen, weil bei uns zeigt sich große Lust, nach Deutschland zu kommen und den Sommer hier zu verbringen. Und bei den regionalen Akteuren ist es so, dass wir durch die Kooperation mit den Hochschulen natürlich ein super Einflugstor haben, um mit vielen jungen Menschen zu sprechen, die das in der vorlesungsfreien Zeit gerne nutzen und, wie gerade schon angesprochen, in einigen Fällen sogar als Mehrwert für ihr Studium nutzen können.
Das ist ein Stichwort, wo ich gerne nochmal nachhaken möchte. Mehrwert fürs Studium. Das eine ist ja, was ich persönlich mitnehme, und das andere ist, und wir wissen das aus den Umfragen des Ehrenamtatlas NRW, den wir zum zweiten Mal aufgelegt haben im vergangenen Jahr, Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, fühlen sich nicht genügend gewertschätzt. Merken Sie sowas? Also, Sie haben gesagt, es war jetzt doch relativ einfach, Leute zu bekommen. Sind das aus Ihrer Erfahrung dann immer wieder die gleichen? Oder gehen die wirklich auch mit einem, also haben Sie auch neue Leute, die sagen, ja, und beim nächsten Mal mache ich wieder mit? Und weil hier habe ich den direkten Kontakt zu Menschen, die mir sagen, danke, dass du da bist.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Mix. Also es gibt natürlich Menschen, die nach solchen Möglichkeiten suchen und von Großveranstaltung zu Großveranstaltung wandern. Also da haben wir sicherlich auch einige, die bei der Euro, bei den Special Olympics oder auch schon bei den European Championships im Einsatz waren. Aber es gibt auch eine Vielzahl an Menschen, die sich explizit für diese Veranstaltung ausgesucht haben, auch zum ersten Mal als Volunteer im Einsatz sind. Und die hat in den Gesprächen, die wir geführt haben, vor allen Dingen überzeugt, dass wir eben mehr anbieten als ein Tätigkeitsbereich, sondern es gibt verschiedene Konzepte, ein Each One Teach One Konzept, in dem auch die Volunteers ihre Talente, die sie haben, einbringen können, andere Volunteers anleiten können in verschiedenen Bereichen und wir auch einen Zivilcourage-Kurs haben, also gerade das Thema Awareness für uns ganz, ganz wichtig ist und da die Volunteers nicht nur eine herausragende Rolle hinterher während des Einsatzes zeigen, sondern auch im Vorfeld durch verschiedene Konzepte, Maßnahmen sich gegenseitig auch weiterbilden und gerade diese Weiterbildung, die ist für die Volunteers sehr, sehr wichtig gewesen und auch ein wichtiger Aspekt, dass sie sich bei uns beworben haben und dann am Ende auch zusagen und kommen.
Was sind das für Konzepte?
Also es geht von ganz einfachen Konzepten, von einem Erste-Hilfe-Kurs, von Zertifikaten los. Wie gesagt, bei den Hochschulen einfacher, weil da kann man das eben über die Maßnahmen an den Hochschulen organisieren mit den Professoren und den Rektoren zusammen. Aber gerade wenn es in dem Bereich Awareness, was für uns sehr, sehr wichtig ist, wenn wir 150 Nationen aus unterschiedlichsten Kulturen einladen, dass wir dann auch sicherstellen, bestmöglich, dass wir alles berücksichtigen, dass wir Meldestellen haben, dass wir eben, wie schon angesprochen, einen Zivilcourage-Kurs haben, der bei uns ausgebucht ist, einmal monatlich. Das ist also für die verschiedensten Angebote, die Volunteers einsetzen sollen, dass es dann auch im Vorfeld Schulungen gibt. Und damit geht man schon mit einem etwas größeren Rucksack danach nach Hause als der reine Event-Erfahrung. Das ist eben ganz entscheidend. Was man sich dort rauspickt, ist vielfältig, auch unterschiedlich. Einige sehen das auch da recht effizient. Aber einige sehen vor allen Dingen auch das Thema der Gemeinschaft mit den verschiedenen Volunteers als sehr gewinnbringend. Und da wollen wir eben über die Gamestime hinaus Anlässe schaffen, damit diese Personen zusammenkommen können.
Oh, Sie machen mich gerade ganz stolz, Herr Börger, denn wir wissen, dass die drei wesentlichen Erkenntnisse für so ein Engagement, also ehrenamtliches Engagement, sind, dass das erstmal möglich sein muss, dass man etwas macht, das man machen kann, dass es attraktiv sein muss. Heutzutage ist die Erwartungshaltung, gerade auch bei jungen ehrenamtlichen Menschen, und dass man da in gewisser Weise auch sichtbar wird. Und das scheint mir jetzt alles drei bei dieser schönen Veranstaltung gegeben. Erstmal, es ist möglich, Sie konnten oder man kann sich leicht anmelden. Die Attraktivität haben Sie beschrieben und wir können auch noch unseren Beitrag dazu liefern, dass man sichtbar wird, denn auf dem T-Shirt drauf ist man ja trotzdem und das darf man auch behalten, richtig?
Ganz genau, ganz genau. Und wenn man 2-3 Tage im Einsatz ist, sogar 2. Also das gehört auf jeden Fall für uns beide sehr gut zusammen.
Kann man da noch mitmachen? Also wenn Menschen das hören, heute Podcast oder andere Dinge, wo man darüber hört und liest, brauchen sie noch Leute?
Ja, also die Zahl, auch wenn die schon wirklich groß ist, sind wir natürlich immer offen für neue Bewerbungen. Wir haben auch erst die erste Phase abgeschlossen, das heißt die zweite und dritte Phase starten jetzt auch erst. Also zum Beispiel der ganze Abi-Jahrgang, der jetzt kommt, der sich jetzt erst damit auseinandersetzt, was macht man nach dem Abi, die sind natürlich herzlich eingeladen, als auch alle anderen, die erst jetzt von uns erfahren. Und wir haben hier ein großes Team, die freuen sich auf die Bewerbung und finden dann auch einen sehr individuell passenden Job. Wie gesagt, aus 48 Einsatzbereichen an den 6 Standorten, die wir haben. Ich glaube, da ist für viele Menschen was dabei. Also gerne bewerben.
Also wer Bock auf NRW hat, der soll sich noch bewerben. Aber ein kleiner Wermutstropfen, jedenfalls für Nordrhein-Westfalen. Sie teilen ja die Veranstaltungsfläche diesmal mit Berlin. Hat das einen besonderen Grund?
Das hat tatsächlich einen besonderen Grund. Wie gerade schon mal so kurz angesprochen, waren wir im Sommer vergangenen Jahres gezwungen, unser Konzept noch einmal anzupassen, weil eben die Mehrbelastung, die durch Corona-Inflation kam, eben nicht vom Bund und Land getragen werden konnten. Und wir wollten halt 100% Qualität anbieten, im Sport als auch im Rahmenprogramm. Und deswegen sind wir den effizientesten Weg gegangen und haben nämlich gerade die Sportarten, die kostenintensiv sind, Schwimmen, Wasserspringen, Volleyball, haben wir dorthin verortet, wo es in Deutschland bestehende Infrastruktur gibt. Das ist in diesen drei Sportarten in Berlin der Fall. Und somit haben wir eine sehr, sehr gute Lösung gefunden, die deutlich Kosten spart und trotzdem das Niveau international hochhält. Und das ist bei den drei Sportarten ist das tatsächlich so, dass wir aus dem Ruhrgebiet herausgehen mussten. Aber ich glaube, im Sinne der Athletinnen und Athleten und auch der Gesamtveranstaltung und auch dem Versprechen, was wir haben, wenn wir mit Steuergeldern dann auch arbeiten von Bund und Land, dass wir dann sehr genau drauf schauen, wie wir sie hier ausgeben.
Niklas Börger war Referatsleiter in der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalen und macht jetzt World University Games. Was steckt dahinter, dass so ein agiler Mensch wie Sie vom bequemen Sessel des Beamten fast Schleudersitz einer GmbH geht, die am Anfang nicht genug Geld hat, von dem man nicht genau weiß, ob das alles klappt, die zigtausende Menschen sucht und die eigentlich nicht so bekannt ist wie das Original selber? Was motiviert Sie dabei?
Ja, all das, was Sie gerade genannt haben, genau das motiviert, weil das macht es ja gerade spannend. Und ich bin vom Typ her jemand, der gerne diese Aufgaben angeht, der das entwickelt, der vor allen Dingen auch immer die Chance darin sieht. Wir haben ja eine herausragende Chance, im Sommer wirklich Menschen für Sport nochmal ganz anders und für ein aktives Leben zu begeistern. Und das die Marke noch nicht so bekannt ist, das ändern wir jetzt ja gerade. Und die Sicherheit, die das mit sich bringt in einem Job, das habe ich meiner Familie erklärt. Und jetzt kann ich das machen, was ich, glaube ich, ganz gut kann und was vor allen Dingen meine Leidenschaft ist. Und wenn man die transportieren kann, dann ist das sehr erfüllend und deswegen mache ich das sehr gerne.
Also überzeugendes Statement. Bei den Olympischen Spielen sind ja die Zuschauer selbst von den Athleten weit weg. Wenn ich das Format FISO richtig verstanden habe, ist es hier anders, auch weil man will, dass es anders ist. Liege ich da richtig?
Ja, ganz genau. Das hat zwei Komponenten. Einmal, ganz klar, wollen wir die Athleten nicht trennen, sondern die Athleten sollen Teil des Festivals werden. Sie sollen sich auch unter das Volk mischen können, sollen gemeinsam feiern und sollen auch erleben, wie sportbegeistert hier die Menschen sind. Deswegen sind sie in Hotels untergebracht, in über 70 in der Region. Das bietet auch gleichzeitig die Möglichkeit, ganz effizient teilweise Fußwege zwischen Trainings- und Wettkampfstandort und Hotels zu organisieren. Wir sind damit deutlich nachhaltiger, haben damit auch das Transportkonzept deutlich herunterfahren können, müssen also nicht riesige Wege organisieren mit Bussen oder mit Autos, sondern sie werden natürlicher Teil hier der Bevölkerung. Wir sagen, wir laden sie ein in unsere Nachbarschaft, in den Neighborhood, den wir hier haben, und sie sollen das eben erleben, was die Region besonders macht. Und das kommt bei den Athleten bisher sehr, sehr gut an. Und wir hoffen auch, dass diese Vermischung dann auch vor Ort stattfindet. Dazu kommt, dass ein Athletendorf niemand in der Region gebraucht hat. Wir auch in der Kürze der Zeit keins bauen können. Und deswegen haben wir dort sehr, sehr viele Möglichkeiten zusammen zu einem guten Ergebnis, glaube ich, gebracht.
Nachhaltigkeit haben Sie gerade angesprochen. Das ist natürlich ein großes Thema, auch für uns in der Glücksspielbranche, für uns als staatliche Lotterien sowieso, über unsere soziale Nachhaltigkeit als Unternehmen, eben über das Lotto-Prinzip. Profitiert ja zum Beispiel der Sport in Nordrhein-Westfalen mit weit über 30 Millionen Euro jedes Jahr. Ist Nachhaltigkeit auch ein wichtiges Konzept für so eine moderne Großveranstaltung, wie wir sie im Sommer erleben werden?
Ja, es ist auf jeden Fall elementar und für uns ist es elementar, dass es Maßnahmen sind, die eine größtmögliche Hebelwirkung haben. Das heißt, wir kaufen keine Zertifikate, sondern wir setzen Maßnahmen um, die eine Wirkung haben. Wir haben uns für 8 Schwerpunktthemen entschieden, die wir sehr intensiv umsetzen, reichen von Energiethemen über Mobilität, aber vor allen Dingen auch soziale Nachhaltigkeitsbereiche für Bewegung, Gesundheit. Und wir haben im Zentrum, weil wir eben auch einen akademischen Fokus haben, eine wissenschaftliche Konferenz, die sich auch ganz explizit mit dem Thema mentaler Gesundheit auseinandersetzt. Das ist sowohl für die Sportler wichtig als auch für die Gesellschaft grundsätzlich. Und dort schaffen wir, glaube ich, einen ganz guten Brückenschlag zwischen Wissenschaft aus Sport und einem ja sehr gesellschaftswichtigen Thema.
Herr Berger, warum lohnt es sich im Juli bei den Spielen vorbeizuschauen, wenn ich in Nordrhein-Westfalen bin oder vielleicht sogar extra nach Nordrhein-Westfalen zu fahren? Was erwartet mich da neben Sport?
Ja, es ist vor allen Dingen die Mischung, die wir haben. Es ist Hochleistungssport. Wir haben mehrere Medaillengewinner aus Paris, die sich hier wieder treffen werden. Das Ganze auf engstem Raum zusammen mit Konzerten, mit Kulturprogrammen, mit Festival. Das Ganze zu wirklich niederschwelligen Ticketpreisen. Wir werden unter 10 Euro das Tagesticket anbieten, das Sportticket knapp über 10 Euro. Auch eine Dauerkarte wird es geben für alle 12 Tage, die aktuell unter 80 Euro liegt. Also einen größeren All-Inclusive-Urlaub kann man gar nicht bekommen als in dieser Zeit hier bei uns, und dazu wird man herzlich empfangen von den über 12.000 Volunteers. Ich könnte ewig so weitermachen, aber ich glaube, das sind schon mal die elementaren Dinge, die man erwarten kann.
Ja, außerdem würde ich Sie jetzt auch direkt unterbrechen. 10 Euro Eintritt für Nordrhein-Westfalen für ein Ticket ohne Sport. Also was heißt denn ohne Sport?
Nee, das heißt, dass man für unter 10 Euro ein Tagesticket bekommt. Da ist jede Veranstaltung inkludiert. Wenn man aber sagt, ich bin Sportfan und möchte unbedingt beim Basketball hinter der Auswechselbank sitzen, dann bekommt man für nur 5 Euro mehr ein Sportticket, was dann eben den besten Platz an dem jeweiligen Sportvenue bedeutet. Also sehr niederschwellig, aber für jedes Ticket, was man dann auch bekommt, wird man auch den Sport und die Kultur komplett sehen können.
Ja, großartig. Da wird es hinter den Auswechsel- und Trainerbänken richtig voll und wahrscheinlich lautes Geschrei bei den Preisen. Wie sieht die Zukunft aus von den FISO Games? Jetzt haben wir sie in Deutschland. Heißt das, dass man ähnlich wie bei den großen Spielen auch schon immer weiß, in 4 Jahren ist es dort und dann ist es dort? Bewirbt man sich dort als Standort?
Genau, es gibt sowohl im Winter als auch im Sommer einen sehr intensiven Bewerbungsprozess und die Spiele wandern nach Rhein-Ruhr nach Südkorea, danach in die USA. Somit sind die nächsten Jahre auch schon festgesetzt. Was uns sehr, sehr freut, dass der Aspekt, den wir zum ersten Mal umgesetzt haben, nämlich das Integrieren von Parasport, fester Bestandteil jetzt wird. Also in Südkorea und in North Carolina, in den USA, dann auch fester Bestandteil des Sportprogramms wird. Somit haben wir schon mal so einen ersten Teil der Legacy dann auch erfüllt und vor allen Dingen weitergegeben an die nächsten Ausrichterstandorte. Und das freut uns natürlich gerade bei dem Thema sehr.
Ganz großartig, lieber Herr Börger, unsere Zeit neigt sich schon dem Ende. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich noch eine Frage. Sie sprachen eben an, dass es eben auch einen Kongress gibt, einen wissenschaftlichen Kongress. Ist das eine Idee von Niklas Börger, der gleichzeitig, wie wir eben gehört haben, auch Dozent ist an der Fachhochschule des Mittelstands? Oder ist das etwas, was vorgeschrieben ist von den Statuten des FISU?
Das kann ich leider nicht als meine eigene Idee verkaufen. Das war tatsächlich vorgeschrieben. Woran wir dann sehr mitgewirkt haben, ist vor allen Dingen das Thema und die Verbindung eben aus akademischer Konferenz, die nicht in sich geschlossen sein soll, sondern dann die Bühnen auch ab nachmittags öffnet für das Festivalpublikum und somit eine Durchlässigkeit ermöglicht.
Wann wird es die FISU eSports geben?
Das ist eine schwierige Frage. Im Idealfall würde ich auch da sagen...
Muss sie doch irgendwann auch mal aus der Reserve locken. Sie können ja auf alles hier wie aus der Pistole geschossen antworten.
Ja, das stimmt. Mit E-Sports haben sie mich. Ich glaube, dass ähnlich wie wir es beim Parasport auch sehen, die FISU Games bieten auch die Möglichkeit, noch die ein oder andere Disziplin hinzuzunehmen und auch da einen verbindenden Charakter eher darzustellen. Das würde ich mir zumindest wünschen. Wir haben das jetzt bei unseren Spielen noch nicht, aber das ist nochmal ein guter Aspekt.
Also kann man aufnehmen, meinen Sie?
Kann man aufnehmen, auf jeden Fall, ja.
Kann man aufnehmen. Letzte Frage, die ich hier noch habe zu einem solchen Großevent. Mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, ist Nordrhein-Westfalen da ein guter Standort für?
Ja, Nordrhein-Westfalen ist ein super Standort dafür. Das merken wir jetzt auch in der Zusammenarbeit. Wie schon angesprochen, wir haben ja auch nicht nur gute Zeiten gehabt in der Organisation, also auch die ein oder andere Herausforderung. Und da merkt man schon, wie eng die Region hier zusammenarbeitet und vor allem, wie sportbegeistert sie auch ist. Und mit der Begeisterung kann man halt auch vieles gemeinsam stemmen. Also gerade diese Zusammenarbeit, die schätzen wir hier sehr. Und die macht vieles möglich und auch weit über unsere Spiele hinaus sehe ich da sehr, sehr positiv in die Zukunft.
Das heißt, so wie sich das Land sportlich aufstellt, das sehen Sie als völlig richtig. Also die Regierung und auch der Landtag haben ja einen besonderen Stellenwert in dem Sport erkannt und fördern ihn ja auch an vielen Stellen. Und einer ihrer Partner ist ja auch das Sportland NRW, also die Marke des Landes. Profitieren Sie von so einer Struktur?
Also wir profitieren absolut von der Struktur, von den gewachsenen Kooperationen, die es da gibt, von den Arbeitskreisen, die es auch gibt. Also gerade auch was Wissenstransfer angeht, nutzen wir das sehr, setzen auf diesen Strukturen auch an. Damit sind wir deutlich schneller und deutlich effizienter. Und es heißt ja nicht zu Unrecht Sportland NRW, Sportland Nummer 1. Also das können wir mit vollem Selbstbewusstsein bestätigen und erleben das tagtäglich in der Arbeit.
Wunderbar, fast schöner hätte man keinen Abschluss finden können. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Gast war heute Niklas Börger. Er ist der Geschäftsführer und CEO der Rhein-Ruhr 2025 FISU Games GmbH. Und diese Games, die finden, Sie haben es eben gesagt, in der sportbegeisterten Region Deutschland statt, nämlich in Nordrhein-Westfalen und da natürlich auch meine Heimat, dem Ruhrgebiet. Und ein bisschen kann man dann auch gönnen und kann auch nach Berlin abgeben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie konnten noch ein bisschen werben für dieses schöne Event.
Ja, sehr. Vielen Dank für diese Möglichkeit.
Sehr gerne. Ich schließe mal damit, dass ich sage, Herr Börger, wir haben im Sommer 2025 ein Date, glaube ich, ne? Auf irgendeiner der Veranstaltungen.
Das haben wir auf jeden Fall. Da freue ich mich sehr drauf.
Ich freue mich auch darauf und ich kann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie alle nur animieren, lassen Sie sich überzeugen, wie auch wir von Westlotto uns haben überzeugen lassen, eine tolle Veranstaltung zu unterstützen, wo es 12.000 Menschen gibt, die aus sich selbst heraus sagen, da möchte ich dabei sein. Und da geht es nicht nur darum, einen der berühmten Sportler zu treffen, sondern eben etwas für diese Gesellschaft zu tun. Und wir wissen, Sport ist ein ganz fester Kitt für unsere Gesellschaft. Das war die 31. Folge des Spielstudio, dem Podcast der Glücksspielbranche von Westlotto. Heute mal wieder mit einem etwas entfernteren Thema, aber Sport und Glücksspiel haben viel miteinander zu tun. Und den nicht monetären Teil, den haben wir heute wunderbar beleuchtet. Ich bedanke mich nochmal gerne bei Ihnen, lieber Herr Börger, und wünsche Ihnen natürlich toi 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 und alles Gute für die Spiele im Sommer. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Ich kann nur noch sagen, die nächste Folge kommt am 17. April und bis dahin haben Sie natürlich die Möglichkeit, überall dort, wo es Podcasts gibt, auch unseren Podcast Spielstudio zu hören. Wie es sich fürs Ruhrgebiet gehört, verbleibe ich bei Ihnen allen und bei meinem Gast heute mit einem freundlichen Glück auf!